Vielen Dank auch für die herzliche Begrüßung, die wir als Teilfamilie heute Morgen erleben durften. Ich habe mich riesig gefreut, hier in Frutigen zu sein und euch, das letzte Mal war vor 20 Jahren einmal, das war ein Seminar mit Daniel Harry, das hier stattgefunden hat und da mag ich mich noch gut erinnern, da war ich noch mit meiner Verlobten damals. War ich hier, vielleicht gibt es Einzelne unter euch, da kommt diese Frau euch bekannt vor. Sie heißt Marianne und sie war auch vor über 20 Jahren in Frutigen in der Spitex tätig, für 3-4 Jahre und hat diesen Beruf geliebt. Ganz herzliche Grüße auch von ihr an die Gemeinde Frutigen, genau, und vielleicht an all die, die sie noch kennen von vor langer Zeit her. Diese Woche dürften wir dieses Auto abholen. Wir waren jetzt fast ein ganzes Jahr ohne Auto unterwegs. Da haben wir auch so unsere Erfahrungen gemacht und das war ein Riesenhighlight. Eine Jesus-Geschichte, wie wir zu diesem Auto gekommen sind, das wäre eine Geschichte für sich. Aber wir sehen da eine glückliche Familie, die wieder mit 4 Rädern unterwegs ist. Genau, Marianne, der älteste von uns 4 Kindern ist Elia. Und dann die zweite ist Hanna. Du bist heute auch mitgekommen. Komm doch schnell vorne. Hanna, kannst du gerade mitnehmen. Genau, du wirst mir heute Morgen helfen und einige Texte vorlesen. Hanna ist vielleicht auch ein bisschen nervös, sie macht das nicht sehr viel, aber ich hatte Riesenfreude, als sie sagte, sie hilft mit, ein paar Texte in der Predigt vorzulesen. Danke vielmals, Hanna. Und ich würde mal sagen, cool, du bist mitgekommen. Darfst du dich da mal installieren auf deinem Sessel? Dann die dritte ist Timea auf diesem Foto und dann der jüngste, der Juda, auch er ist heute Morgen mitgekommen und unter uns. Genau. Das Thema von heute, der rote Faden. Der rote Faden in meinem Leben. Ich glaube, jeder Mensch hat einen solchen roten Faden. Und dieser rote Faden hat etwas mit Gott zu tun. Es gibt also bereits einen Zusammenhang in deinem Leben von diesem unsichtbaren, lebendigen Gott und deiner Existenz und Realität. Da gibt es etwas, das zusammenkommt und ich nenne das mal der rote Faden. Der rote Faden in deinem Leben, das ist etwas Großartiges. Wir wollen am Beispiel von Josef und von seiner Lebensgeschichte, wir werden einmal so über 30 Jahre und ein bisschen mehr einen Überblick bekommen über ein Leben und so diese rote Faden suchen in seinem Leben. Und ich wünsche mir, dass vielleicht diese Geschichte, diese Botschaft heute Morgen uns einen vielleicht noch vertieften oder neuen Zugang gibt in unserem Leben und dieser rote Faden durch unser Leben, der nicht bei uns selbst beginnt, sondern der bei Gott beginnt. Also unser Leben beginnt nicht bei uns selbst, sondern er beginnt bei Gott. Deswegen ist dieser rote Faden hier, der ist schon da, bevor die erste Lebensstation sichtbar wird von Josef. Der rote Faden meines Lebens ist bereits da. Weil Gott lebt, weil er existiert und weil er der rote Faden in unserem Leben sein möchte. Es ist ein Gott, der gute Absichten hat über unser Leben, der mit uns unterwegs ist. Und ich freue mich, diese Geschichte von Josef nun mit euch näher zu vertiefen. Wir beginnen in der Bibel ganz vorne. Dort finden wir die Geschichte von diesem Josef im ersten Buch Mose. Und wir beginnen gleich bei der ersten Lebensstation von Josef. Und Hanna wird uns den ersten Text dazu lesen.
Gott dachte nun auch an Rahel und er hörte ihr Gebete. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Endlich hat Gott die Schande von mir genommen. Hoffentlich gibt der Herr mir noch einen Sohn dazu, sagt sie und nannte ihn Josef.
Rahel war ja nicht die einzige Frau von Jakob. Die Geschichte ist ein bisschen kompliziert, gehe da jetzt auch nicht näher darauf ein. Doch Rahel war die große Liebe von Jakob. Rahel war kinderlos. Jahrelang warteten sie, beten sie, dass Rahel doch noch Mutter wird. Und dann kommt dieser einzigartige, dieser besondere Moment im Leben von Rahel, dass sie schwanger wird und dass sie ihr erstes Kind, den Josef, gebiert. Ein Riesenwunder, besonders für die Eltern, ja für Jakob und Rahel. Josef ist geboren, Josef lebt, die erste Lebensstation von Josef. Doch es ist ja nicht nur die Freude der Eltern, sondern das eigentliche Wunder an einer Geburt ist ja das Leben selbst. Das Leben, das geboren wird. Und hier möchte ich den roten Faden in dein Leben ziehen. Du hast eigentlich nichts dazu getan, damit du leben kannst, damit es dich gibt. Da gibt es jemand, der ein Ja ausgesprochen hat über dein Leben. Jemand, der will, dass es dich gibt. Und du bist ein Wunder des lebendigen Gottes. Egal unter welchen Umständen du gezeugt oder geboren wurdest. Egal. Du und dein Leben ist ein Wunder. Du bist ein Wunder des lebendigen Gottes. Dort beginnt die Geschichte deines Lebens. Mit dem Ja, das ausgesprochen ist über dein Leben. Und Gott hat großartige Gedanken über dich und deinem Leben. Die nächste Station von Josef ist eher eine schwere Lebensstation. Denn die Mutter von Josef, Rahel, stirbt bei der zweiten Geburt des Bruders Benjamin.
Aber Rahel spürte, dass sie sterben musste. Darum nannten sie den Jungen Benoni, Schmerzkind. Jakob jedoch gab ihm den Namen Benjamin, Glückskind. Rahel starb. Jakob begrub sie an der Straße nach Ephrata, das jetzt Bethlehem heißte.
Benjamin, der gerade geboren wurde, lernte seine Mutter nicht mehr kennen. Aber Josef schon, der Erstgeborene. Wir wissen nicht genau, in welchem Alter Josef war. Ich schätze ungefähr zwischen 5 und 10 Jahre. Aber die Mutter Rahel war eine, wenn nicht eine der nächsten Bezugspersonen von Josef. Und Rahel stirbt. Ein einschneidendes Erlebnis für einen jungen Menschen. Was ist der rote Faden in diesem Leben? Da ist ja noch Jakob, der Vater. Und Jakob hat viel zu erzählen von seinem Leben. Und eines mag Josef mitbekommen haben. Es gibt noch jemand, der näher und größer ist als der Vater und die leibliche Mutter. Es gibt einen Vater aller Väter. Es gibt eine Mutter aller Mütter. Es gibt einen Freund aller Freunde. Es ist der unsichtbare und doch der so reale liebende Gott. Ich glaube, Josef hat schon ganz früh in seinem Leben mitbekommen, da gibt es noch mehr als die geliebte Mutter, von der Abschied genommen wurde bei dieser Geburt. Und Josef darf durch sein Leben lernen, dieser lebendige Gott, der Vater aller Väter, Mutter aller Mütter, er ist da. Und er begleitet mich. Er ist der rote Faden meines Lebens. Er gibt der Halt, weil er bleibt. So vieles kann uns verloren gehen in unserem Leben, aber er bleibt. Er ist der feste Halt. Als Josef 17 Jahre alt wurde, da geschehen geheimnisvolle Dinge in seinem Leben. Und davon werden wir jetzt in den nächsten Versen was hören.
Eines Nachts hat Josef einen Traum. Als er seinen Brüdern am nächsten Morgen davon erzählte, wurde sie noch wütender auf ihn. Diesmal erzählte er den Traum auch seinem Vater. Was soll das? Schimpfte er. Bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und deine Brüder, uns dir unterwerfen?
Josef spürt, er erahnt, dass das, was jetzt passiert als 17-jähriger junger Mann, diese Träume, die er hat, zweimal träumt er, dass diese Träume etwas Spezielles sind in seinem Leben. Sie unterscheiden sich von den Träumen, die er sonst schon geträumt hat. Und mit diesem Bewusstsein, denn es sind Träume, da dreht sich mehr oder weniger anscheinend alles um ihn. So interpretiert Josef das. Das ganze Universum dreht sich um ihn. Seine Familie, seine Brüder, sie verneigen sich in diesem Traum und er herrscht. Er als König. Doch in seinem jungen Alter, in seiner Unreife, auch diesen Traum so zu deuten, wie Gott ihn gedeutet haben möchte, provoziert er sein familiäres Umfeld, er provoziert seine Eltern, sprich auch seinen Vater, seine Halbbrüder. Und es entsteht ein Unwillen diesem Josef gegenüber, eine Eifersucht ihm gegenüber, einen tiefen Hass. Und es entsteht eine undenkbare Familiendramatik, denn dieses Ganze steigert sich in einen furchtbaren Plan diesem Josef gegenüber. Dennoch, Gott hat diesem Josef eine Vision gegeben, die über seinem Leben steht. Und ich bin zutiefst überzeugt, Gott hat eine Vision, er hat Pläne und Gedanken über deinem Leben. Denn du bist einzigartig. Und Gott ist mit dir einzigartig unterwegs. Hier gibt es einen roten Faden, der nicht bei dir selbst, sondern bei Gott beginnt. Er kennt dich. Er weiß, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Er kennt das Potenzial in deinem Leben. Und ich bin zutiefst überzeugt, da ist etwas da, das Gott sieht und dir vielleicht auch bereits mitgeteilt hat. Vielleicht hast du mal eine Prophetie bekommen, ein Wort bekommen von jemandem, auch einen Traum gehabt, ein Erlebnis und du spürst etwas und weißt, das ist was Besonderes. Wie haben wir gesungen? Da bricht der Himmel hinein in unser Leben. Und doch gibt es vielleicht die eine oder andere Mühe, das zu deuten, oder wir sind noch auf einer falschen Spur. Aber interessant, diesem Gedanken nachzugehen, da hat Gott eine Vision über meinem Leben. Und wir werden sehen, die entwickelt sich über die Jahre hinweg, bis Josef dann dort ist, wo Gott ihn haben möchte. Aber das Ganze provoziert zunächst mal und es endet für den jetzigen Moment in einer Katastrophe.
Da sagt Judah, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und den Mord an ihm verheimlichen? Nichts. Los, wir verkaufen ihn an die Ismaeliten. Dann brauchen wir ihm nichts anzutun. Schließlich ist er immer noch unser Bruder.
Der Hass, die Eifersucht, sie geht so weit, dieses Unverständnis davon, was Gott am Wirken ist, und zwar für Josef, wie für den Vater, wie für die Geschwister, geht so weit, dass man Josef überfällt, man verkauft ihn, den Bruder, an eine Karawane unterwegs Richtung Ägypten. Josef wird herausgerissen aus seinem engsten Umfeld, aus seiner Familie, aus seiner Heimat, aus seiner Kultur. Und er ist unterwegs völlig ins Ungewisse und Unbekannte. So schrecklich all das Ganze ist, Josef ist ja auch nicht ganz unschuldig an dieser Entwicklung, doch Josef wird bald eine ganz wichtige Erfahrung machen, dort, wo Josef hinkommt. Ins völlig Ungewisse, Unerfahrene. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo Gott nicht schon wäre und uns erwarten würde. Dieser Gott des Großvaters Abrahams, Isaaks, Jakobs, ist nicht nur ein Gott, der auf ein Stück Erde beschränkt ist, irgendwo in Kanaan, sondern es ist der Gott des Universums. Und er ist auch der Gott Ägyptens und erwartet Josef dort. Er wird ein zweites Mal verkauft wie Ware als Sklave in ein Haus des Potiphars und dort beginnt ein Neuanfang.
Der Herr half Josef, so dass ihm alles glückte, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten. Und auch Potiphar merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte.
Josef, er merkte, Gott ist da, er ist gut. Er hilft mir, er schenkt mir einen Neuanfang. In einer undenkbaren Situation, wie konnte er dort hineinkommen? Doch Gott, er ist da, er ist treu. Und es ist eine gute Zeit, die Josef jetzt erlebt. Er spürt greifbar die Nähe Gottes. Ja? Es gibt diese Momente in unserem Leben, da ist Gott so nahbar, so greifbar, so erfahrbar und erlebbar. Es sind Zeiten des Segens in unserem Leben. Und Gott schenkt sie uns immer wieder. Es sind wichtige Zeiten, Zeiten, in denen wir unsere Beziehungen zu Gott auch festigen können und uns ausruhen können. Doch dann plötzlich ändert sich die Situation wieder für Josef. Grundsätzlich, fundamental, von einem Moment auf den anderen. Josef erfährt tiefe Ungerechtigkeit. Obwohl Josef sich gerade in dieser guten Zeit sich ganz an Gott orientiert, in den Ordnungen Gottes lebt, seine Werte sind Josef wichtig. Da gibt es die Frau Potiphar in diesem Haus. Und sie sucht eine Affäre zu Josef. Aber Josef sagt, nein, will ich nicht, darf ich nicht. Und trotzdem geht das Ganze seinen Lauf weiter.
Ihm erzählte sie dieselbe Geschichte und hielt ihm vor, dieser hebräische Sklave, den du ins Haus geholt hast, kam zu mir und wollte seinen Spaß mit mir haben. Als ich laut schreien anfing, ließ er von mir ab und rannte hinaus. Doch sein Gewand bleibt bei mir liegen. Schau her! Als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn. Er ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen.
Kann man nicht begreifen und verstehen, was hier geschieht? Da hat Josef nichts Großes dazu getan. Andere Krisen in seinem Leben hat er mitverschuldet. Aber hier völlige Ungerechtigkeit. Und Josef landet als ausländischer Sklave im Gefängnis des Auslands. Endstation. Gibt es da noch Hoffnung für einen Mann wie Josef? Dort gibt es kein großes Lob, weder Anerkennung noch Stimmen von anderen Menschen. Und dennoch hat hier Josef bereits etwas auf seinen Lebensstationen gelernt und er kommt ins Gefängnis und er hält sich an Gott. Er hält sich an ihm fest. Und er wird im Gefängnis ganz wichtige Erfahrungen machen für sein Leben. Unabhängig von dem, was andere denken, unabhängig der Stimmen von anderen Menschen, unabhängig von Lob und Anerkennung, bleibt Josef bei Gott. Er bleibt bei ihm und er lernt im Gefängnis auf die Stimme des lebendigen Gottes zu hören. Er lernt dort ihm zu vertrauen. Er lernt dort, dass es dieser Gott, obwohl es im Moment nicht so aussieht, es doch gut mit ihm meint. Er lernt Vertrauen. Und das wieder mit einem Ereignis, von dem Josef nicht gerechnet hat. Es sind zwei Mitgefangene mit Josef in diesem Gefängnis und die haben Träume. Und Josef, er hört von diesen Träumen und geht mal und fragt nach, was habt ihr denn genau geträumt?
Wir haben beide einen seltsamen Traum gehabt. Aber hier gibt es niemand, der uns die Träume deuten kann, klagten sie. Es ist Gottes Sache, Träume zu deuten, entgegnet Josef. Erzählt mir doch einmal, was ihr geträumt habt.
Und Gott schenkt Josef Einsicht. Und Josef deutet diese Träume und erlebt, wie in kurzer Zeit beide Träume zu 100% eintreffen. Der eine wird sterben, der andere wird freikommen. Josef lernt in diesem Loch auf Gottes Stimme zu hören und ihm zu vertrauen. Er lernt, dass Gott 100% zuverlässig ist. Der sichere Halt seines Lebens. Und dann schmeckt er auch Hoffnung. Und er sieht vermutlich, wie er hier rauskommt. Und der eine, der gerettet werden soll von diesen zwei Mitgefangenen, 3 Tage später soll er frei sein, sagt er ihm noch, und du, wenn du frei bist, ja, denke an mich, denn ich bin unschuldig in diesem Gefängnis. Und dann erzähl denen, die verantwortlich sind, dass ich rauskomme. Und Josef hat größte Hoffnung, dass jetzt er bald das Gefängnis verlassen darf. Aber es kommt anders.
Doch der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef. Er vergaß ihn einfach. 2 Jahre waren inzwischen vergangen. Eines Nachts hatte Pharao einen Traum.
Ist irgendwie gemein, oder? Es ist fast nicht auszuhalten. Jetzt sitzt dieser Josef im Gefängnis, hat die besten Karten herauszukommen, weil er geholfen hat, und wartet darauf, und wartet und wartet und wartet ganze 2 Jahre. Und er wird einfach vergessen. Dieser Josef wird vergessen im Gefängnis. Und für ihn oder vielleicht auch für uns so als Beobachter und Leser, was ist das für eine verlorene oder leere Zeit im Gefängnis? Weshalb noch 2 Jahre? Wir wissen nicht genau, was Josef in diesen 2 Jahren erlebt hat. Aber was wir sehen können und beobachten können, was für ein Josef nach diesen 2 Jahren aus dem Gefängnis kam. In diesen 2 Jahren hat Gott an Josef gewirkt. Er hat die Zeit genutzt. Es war keine verlorene Zeit. Vielleicht auch unserer Perspektive eine verlorene Zeit im Gefängnis. 2 Jahre, was soll das? Aber für den Charakter, für die Geschichte, für den roten Faden, den Gott verfolgt im Leben von diesem Josef, war es keine verlorene Zeit, sondern eine wichtige Zeit. In dieser Zeit, nach diesen 2 Jahren, Josef ist unterdessen 30 Jahre alt, 13 Jahre unterwegs von zu Hause weg, von 17 bis 30, dann hat der Pharao einen Traum nach diesen 2 Jahren. Und niemand kann ihm helfen, weder seine Ratgeber, seine weisen Leute, alle, die er gerufen hat, niemand kann ihm helfen, bis dann dieser Mann aus dem Gefängnis, der das mitbekommen hat, der Pharao hat einen Traum, der Traum plagt ihn und er hat keine Antwort. Und dann kommt ihn in den Sinn, da war doch mal was in meinem Leben. Dieser Mann im Gefängnis, der hat mir damals geholfen. Und so kam dieser Mundschenk, das war sein Beruf, zu diesem Pharao und sagte, ich glaube, es gibt da jemand, der dir helfen kann. Ein Mann namens Josef. Und Pharao holte ihn und dieser Josef kam und hörte sich den Traum dieses Pharaos an. Und jetzt erleben wir einen Mann mit Mut, dieser Sklave aus dem Gefängnis vor dem Pharao, mit Mut, mit einer Gewissheit. Was er jetzt sagt, kommt von Gott. Auf ihn ist Verlass. Ich darf das diesem Mann sagen. Und es geht noch einen Schritt weiter. Dieser Josef übernimmt jetzt Verantwortung. Und deutet nicht nur den Traum, sondern in dieser Verantwortung sagt er dem Pharao, was es zu tun gibt, um diese schwierige Zeit, die auf das Land Ägypten hinzukommt, nämlich 7 Jahre Hungersnot, zuerst 7 Jahre gute Jahre und dann 7 Jahre Hungersnot, was es zu tun gibt. Da kommt doch tatsächlich dieser Sklave aus dem tiefsten Loch vor den Pharao und sagt dem Pharao, was zu tun ist. Wir wollen sehen, wie dieser Pharao reagiert hat.
Er wandte sich an Josef. Gott hat dir dies gezeigt. Darum bist du weiser als alle anderen und für die Aufgabe am besten geeignet. Mein Hofbeamten und das ganze Volk sollen auf dein Wort hören. Nur ich selbst stehe noch über dir. Ich ernenne dich hiermit zu meinem Stellvertreter, der über das ganze Land verfügen kann.
Schon erstaunlich, was aus diesem Josef geworden ist. Diese Selbstlosigkeit vor dem Pharao, diese Demut, zugleich aber auch diese Entschlossenheit macht dem Pharao so gewaltig Eindruck, dass dieser Pharao, und jetzt wird's höchst spannend, dass dieser Pharao nicht nur Josef sieht, sondern er ist es, der in Josef den roten Faden sieht. Er ist es, der in diesem Josef Gott sieht, Gott erkennt. In dieser Selbstlosigkeit, in dieser Demut, in dieser Entschlossenheit, aber auch in dieser Klarheit und in dieser Weisheit, wie Josef vor dem Pharao reagiert, wird plötzlich nicht nur Josef, sondern Gott wird sichtbar durch diesen Josef und durch diese Geschichte, die Gott mit Josef gegangen ist. Und der Pharao kommt zum Schluss: Dich brauche ich. Und setzt diesen Sklaven, der gerade aus dem tiefsten Loch Ägyptens kommt, zum Stellvertreter über ganz Ägypten. Was ist das für eine Geschichte? Gibt es irgendeinen Berufsberater oder Karrierenberater, der irgend so einen Plan hat? Ja, von null auf. Aber es war der richtige Moment. Und es war der Plan Gottes. Und Josef, er ließ sich gebrauchen. Josef war jetzt da, wo Gott ihn haben möchte. Josef ist jetzt bereit, Verantwortung zu übernehmen. Als 17-Jähriger, sehen wir den Unterschied, als 17-Jähriger mit derselben Vision, da drehte sich das Universum um Josef. Er hat es nicht verstanden, aber jetzt dreht sich Josef ums Universum. Das ist ein Unterschied. Josef hat erkannt, warum er da ist und zu was Gott ihn gebrauchen möchte. Es geht nicht um Josef in erster Linie, sondern darum, dass Josef dort ist, wo Gott ihn haben möchte, damit Gott durch ihn mit seiner Liebe, mit seiner Weisheit und Kraft in diese Welt hineinwirken kann. Josef erlernt, Gott immer mehr zu vertrauen, und er versteht, Gott, der rote Faden in meinem Leben, er ist absolut vertrauenswürdig. Der Blick, der Josef etwas später über sein Leben hat, ist sehr ergreifend.
Hat mich euch vorgesendet, damit ihr mit eurer Familie am Leben bleibt. Denn er will ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen lassen. Nicht ich habe mich hierher geschickt, sondern Gott.
Kannst du den letzten Satz noch nicht lesen, Hanna, was du jetzt gelesen hast?
Nicht ich habe mich hierher geschickt, sondern Gott.
Also diesen Satz, diese Reflexion von Josef über sein Leben. Lass uns mal diese roten Dinge nochmals ganz kurz, also überfliegen. Tod, Hass, verkauft, einmal, zweimal, die Ungerechtigkeit und so weiter. Und Josef schaut zurück. Und nun, nicht nur der Pharao, sondern er selbst erkennt den roten Faden in seinem Leben. Und sieht, dass Gott selbst an den tiefsten Stationen seines Lebens diese gebrauchen kann. Es ist nicht Gott, der verantwortlich ist dafür. Ja? Über das Böse, über das Leid, über die Not. Nein, Josef weiß um seine eigene Schuld und Beteiligung und über das Wirken des Bösen in dieser Welt. Aber was er sieht und erfährt, ist, dass Gott auch diese tiefen Stationen gebrauchen kann. Schlussendlich für das Wohl von Josef und damit er dort ist, wo Gott ihn haben möchte, zum Dienst für die Menschen, zur Hoffnung für die Menschen. Hier geht es um Tausende, Millionen von Menschen, die in den nächsten 14 Jahren zu diesem Josef kommen werden und Josef wird ihnen dienen und ihnen die Nahrung geben, die er benötigt. Gott ist ein Gott, der für uns ist. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, vielleicht an dieser Situation auch über unser eigenes Leben nachzudenken. In jedem von uns gibt es diesen roten Faden. Denn unser Leben beginnt nicht bei uns selbst, sondern bei Gott, der ein Ja über unser Leben spricht. Und Gott ist nicht ferne, sondern er ist nahe einem jeden von uns. Weil er uns liebt, hat eine Vision über unser Leben. Und er ist mit uns unterwegs. Manchmal sehen wir es mehr, manchmal weniger, manchmal gibt es Wartezeiten. Aber Gott ist treu und er wirbt um unser Vertrauen. Dass wir uns immer mehr eins machen mit seiner Geschichte mit uns. Auf dass andere Menschen in uns den roten Faden sehen. Auf dass wir selbst rückblickend den roten Faden Gottes in unserem Leben sehen. Wie ist es denn Jesus ergangen? Und wir hören nochmals einen Text.
Er erinnerte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam. Bis zum Tod, ja, bis zum schrecklichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhört und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht.
Es gibt diese Geschichten in der Bibel, im Alten Testament und überhaupt, das sind alles überall Jesus-Geschichten. Es sind Geschichten, die uns eigentlich vorbereiten auf die Geschichte aller Geschichten. Nämlich auf die Geschichte von Gott, dem Sohn Gottes in dieser Welt von Jesus. Und Jesus und seine Geschichte, was wir da hören und sehen, er, selbstlos, demütig, entschlossen, verbunden mit Gott im Wissen, was der rote Faden seines Lebens ist, ging ins tiefste Loch aller Löcher für uns Menschen. Er ging in den Tod, er ging in die Hölle. Um uns die Hand zu reichen, um dir die Hand zu reichen, um mit dir zu gehen durch dein Leben, durch gute Zeiten wie auch schwierige Zeiten, um dich aus den tiefsten Löchern herauszuholen, bis zum Tod, denn er und mit ihm gibt es Leben in Fülle und auch ewiges Leben. Jesus ist diesen Weg gegangen, damit wir an seiner Hand seinen Weg gehen können, mit seiner Hilfe. Und verbunden mit Jesus führt uns Jesus durch die tiefen Löcher unseres Lebens ins Leben. Ich glaube, je selbstloser wir werden, desto fähiger werden wir, Gott zu vertrauen und seinen Willen zu tun. Wir werden jetzt dann gleich miteinander das Abendmahl feiern. Und Jesus, der Auferstandene von den Toten, der lebt, lädt uns dazu ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Es ist eine Einladung, ganz nah bei Jesus zu sein. Es ist eine Einladung, sich eins zu machen mit dem roten Faden Gottes in deinem Leben. Und dieser rote Faden ist nicht abgebrochen, sondern er besteht, weil Gott treu ist, weil er dich liebt. Vielleicht ist er von deiner Seite abgebrochen. Vielleicht hast du den Kontakt zu diesem Gott verloren, der dich liebt. Oder du stehst in einem Zweifel, du fragst dich, was das soll. Heute, jetzt hast du die Möglichkeit, bei Jesus zu sein. Dich ganz bewusst mit diesem roten Faden zu verknüpfen. Denn Jesus ist da. Du darfst Vergebung in Empfang nehmen. Du darfst Vision in Empfang nehmen. Du darfst Treue, Liebe, Geborgenheit. Du darfst die Freude und den Frieden Gottes erleben. Er ladet dich jetzt ein, Teil zu sein von dem Ja, das Gott über dein Leben spricht. Jetzt bist du dran und eingeladen, Ja zu sprechen. Ein Ja über den roten Faden Gottes über deinem Leben. Du bist eingeladen, ein Ja zu sprechen über Gottes Gedanken über dein Leben. Das Ja Gottes steht schon. Es ist da, noch bevor du gezeugt wurdest. Aber jetzt lädt Gott dich ein, dass du Ja sagst. Gott hat alles vorbereitet. Jesus ist da und er liebt dich. Und du darfst zu ihm kommen. Und wenn du dieses Brot und diesen Saft nimmst, das Brot steht ja für das Leben Jesu, wie dieser Saft für das Blut Jesu. Beides steht für die Realität und die Existenz von Jesus. Und wenn du kommst, dann sagst du Ja zu Jesus. Du sagst Ja zu ihm. Du sagst Ja zu dem roten Faden. Ich möchte gerne beten und ich lade dich ein, dass du aufstehst, wenn du magst, und dass wir diese Zeit in die Anbetung, in den Lob, in die Einladung Jesu so gemeinsam sichtbar mit Gott erleben dürfen. Es besteht auch die Möglichkeit für das Gebet, da sind Leute da, die gerne für dich beten, auch hinten am Kreuz. Du darfst gerne auf sie zugehen. Vielleicht willst du etwas bekennen, das dir bewusst geworden ist. Es tut dir leid und du willst das Jesus bringen. Mach es mit jemandem zusammen. Nehmt gemeinsam das Abendmahl in der Gemeinschaft von Jesus. Jesus, vielen Dank, dass du da bist. Denn du warst, bevor irgendwas wurde. Du bist der ewige Gott. Aus dir ist alles entstanden. Jesus, und du liebst uns. Danke für deine Treue. Danke, dass du jeden von uns beim Namen kennst, ihn liebst, ihn begleitest mit deiner Treue und immer wieder um jeden von uns wirbst, dass das Vertrauen zu dir wächst. Ich bitte dich jetzt um Heilungen, auch in diesem Abendmahl. Um Herzensheilungen. Um neuen Glauben, der gestärkt wird unter uns. Ein neues Ja von uns an dich. Ich bitte dich, dass Liebe gestärkt wird jetzt untereinander, weil wir die Liebe untereinander jetzt erleben, im gemeinsamen Gebet. Und danke für die Hoffnung, die du schenkst jetzt in der Zeit des Abendmahls. Hoffnung, weil wir auf dich sehen und sehen, du bist größer als alles andere. Du bist der Vater aller Väter, Mutter aller Mütter, Freund aller Freunde. Du bist der Herr, der lebendige Gott. Von dem wir kommen, durch den wir stehen und zu dem wir unterwegs sind. Gieße deinen Heiligen Geist jetzt aus. Lass ihn wirken unter uns, in unserem Leben, dass wir sind, wo du bist. Wir wollen dich ehren und dich loben. Lebendiger Gott, vielen Dank für diese Möglichkeit, bei dir zu sein. Danke für deinen Segen über diesem Abendmahl, über diese Gemeinschaft, über deinem Brot und über diesen Saft. Du bist hier und du bist die Realität unseres Lebens. Amen.